willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen kommen heute aus einer Wiederaufführung von Children of Man von Alfonso Cuarón. Und das ist, Johanna, auch einer deiner Lieblingsfilme, auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsfilme. 19 Jahre jetzt alt und so eine Near-Future-Dystopie für die wenigen, die vielleicht nicht wissen, worum es geht. Wir sind im Jahr 2027 in London und weltweit gibt es seit 19 oder 20 Jahren, oder 18 Jahren genau, gibt es keine Geburten mehr, es gibt keine Kinder mehr. Unser Held Theo ist schon völlig desillusioniert, war früher mal politisch aktiv, mittlerweile ist er ein völlig verzweifelter Alkoholiker und er wird in eine total absurde Situation gezogen. Tatsächlich gibt es eine schwangere Frau, die wird versucht zu... Ja? Sie wollen einfach nur zuhören? Sehr gern. Diese Frau soll irgendwie gerettet werden und zu einer Organisation gebracht werden, die sich dann um das Kind kümmert. Und dieser Film, wir hatten letztens darüber gesprochen, dass Filme heutzutage so unrealistisch sind und dass sie so künstlich wirken und nicht mehr immersiv sind. Und Children of Man ist genau am anderen Ende der Skala. Bei jedem Schuss hat man das Gefühl, dass man selbst getroffen wird und man hat kalte, nasse, zerschnittene Füße. Und das ist so, es ist so immersiv und man ist so sehr drin. Und auf so vielen verschiedenen Ebenen ist das wirklich ein ganz, ganz großartiger Film. Johanna, was ist jetzt dein erster Eindruck so direkt nach dem Film?
Ich glaube, ich bin so beeindruckt und so platt, wie als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Ich habe ihn echt schon öfters gesehen und ich bin wieder komplett beeindruckt. Ich liebe diesen Film so sehr. Du bist gerade schon eingestiegen mit dem Worldbuilding, also mit der Welt, in die dieser Film spielt. Das Set-Design ist unglaublich. Also es beginnt mit den Szenen in London, die so echt wirken. Diese Arbeit mit dem Graffiti und wie der Müll sich verteilt und die Käfige und die Gitter, die überall sind und wie viel Sorgfalt in jedes Detail gesteckt wird. Theo steigt einfach nur in die U-Bahn ein und er fährt sozusagen durch diese Landschaft und von außen werfen Leute Gegenstände gegen den Zug und es ist so viel Liebe zum Detail erzählt. Also das ist das, was mir beim diesen Mal nochmal besonders aufgefallen ist, wie die Farm eingerichtet ist, wie dieses Flüchtlingsunterkunft da dann wieder so gestaltet ist. Also es ist unfassbar beeindruckend. Und wie effektiv die Story erzählt wird. Der Film ist nur 110 Minuten lang. Und ich wette, dass wenn der Film heute produziert wäre, wäre der Film auf 2,5 Stunden irgendwie so. Also so konzentriert. Gerade das Setup, die erste halbe Stunde, ist fantastisch. Und um zum emotionalen Kern dieses Films zu kommen, ich finde, es ist ja ein Film über vieles. Was mich besonders berührt, ist, dass es ein Film ist über Hoffnung und was mit einer Welt passiert, die keine Hoffnung mehr hat, weil sie nicht mehr an die Zukunft glaubt. Und das wird gespiegelt in Theos Geschichte, der ganz langsam und ganz zart und ganz vorsichtig über diesen Film wieder anfängt, an was zu glauben. Und ich finde es so berührend, wie dieser Film das erzählt. Und jedes Mal, wenn ich an diese Szene denke, wie er und Key zum Schluss auf diesem Boot sitzen, da muss ich echt, da kommen mir immer die Tränen in die Augen, weil ich das so, ja, eine berührende Geschichte finde, ja. Und ja, ich liebe diesen Film und ich könnte noch sehr viel dazu sagen, aber ich glaube, ich mache hier meinen Punkt.
Diese Schlussszene, wir können ja hier spoilern, der Film ist ja 19 Jahre alt, da müssen wir, glaube ich, keine Rücksicht nehmen. Diese Schlussszene ist tatsächlich so, da kriegt man auch immer wieder ein Kloß in den Hals, wenn man drüber spricht. Also ich finde auch diese Schlussszene, wo die beide auf dem Boot sind und warten, super ergreifend. Und in dem Moment, wo aus dem Nebel dann dieses Boot auftaucht, man kann diesen Schriftzug Tomorrow auf diesem Boot lesen und dann ist bei mir immer Feierabend, dann laufen die Tränen. Es ist eine Geschichte, wie man in einer völlig hoffnungslosen Welt dann doch irgendwie versuchen kann, die Hoffnung zu behalten und irgendetwas zu bewirken. Und der Film war vor 19 Jahren ja schon wahnsinnig aktuell und wahnsinnig relevant. Und es ist fürchterlich, wie genau dieser Roman und auch der Film jetzt auch mit seinen Prognosen absolut recht hatten. Wir sehen da Käfige von, also die ganze Gesellschaft baut in ihrer Notlage darauf, die Schwächsten als Schuldigen zu finden. Und das sind natürlich die illegalen Einwanderer. Und die werden dann in Käfige gesteckt und ja, zum Teil umgebracht. Und wir wissen nicht, was mit den Menschen passiert. Und diese Szene mit den Käfigen, die hat mich vor 19 Jahren schon total entsetzt. Heute finde ich sie entsetzlicher, weil sie natürlich mich sofort an die Käfige erinnert, die wir durch die ICE-Beamten in den USA dieses Jahr gesehen haben. Das heißt, unter Trump ist Amerika schon in weiten Teilen so, wie London in diesem Film ist. Und es ist so fürchterlich erschreckend zu sehen, dass der Film unsere Fehlentscheidungen und unsere Unfähigkeiten so genau analysiert hat und das in einer Geschichte sozusagen komprimiert, in diesen wenigen Personen und mit dieser Metapher, dass die Frauen keine Kinder bekommen können, das ist ja die Metapher dafür, dass wir keine Zukunft haben. Und das ist in den letzten 19 Jahren ist halt auch viel, viel deutlicher geworden, dass wir durch die Klimakatastrophe als Spezies irgendwie aufhören, eine Zukunft zu haben. Und man kann diese Metapher überhaupt gar nicht mehr missverstehen. Ja? Und es ist, also ist er in dem politischen, gesellschaftlichen Kern, ist dieser Film absolut großartig relevant und wichtig und sehr, sehr genau beobachtet. Auf der Ebene des Worldbuildings, was du gesagt hast, ich kenne keinen Film, der so unglaublich perfekt ist. Also viel Mühe stecken viele Filme, glaube ich, oder einige Filme in ihre Ausstattung. Aber hier ist es auch unglaublich effektiv, wenn du auch überhaupt gar nicht drüber nachdenkst. Es gibt diese Beerdigung mitten in diesem Ghetto am Ende der Flüchtlinge, wo dann die fanatischen Muslime dann sich nochmal zusammenfinden. Und das ist eins zu eins, fühlt man sich in so einer Art Hamas-Aufmarsch in einem verregneten London-November sozusagen versetzt. Es ist also, es gibt da überhaupt keine, es gibt einen unglaublich kleinen Abstand zwischen der Filmrealität und unserer Realität. Und dann ist es halt unglaublich gut geschrieben. Also ein richtig, richtig guter Film hat ja den Vorzug oder schafft es, dass eine Szene in die andere reingreift und du aus dem Film überhaupt nicht mehr rauskommst. Also dass du aus dieser Illusion, dass du in diesem Film drin bist, aus der fällst du ja manchmal raus, wenn irgendetwas Unglaubwürdiges in dem Film passiert. Oder wenn eine Szene wirklich langweilig ist, dann guckt man auf seine Uhr und denkt so, habe ich Hunger, muss ich auf Toilette. Und das gibt's hier nicht. Das ist wie in vielen guten Filmen. Der Film ist so geschrieben, dass er dich immer tiefer und immer tiefer reinzieht. Und selbst wenn man durch einen Feueralarm wie heute aus dem spannenden Finale rausgerissen wird, weil das ist jetzt in der langen Zeit, in der wir Filme gucken und über Filme sprechen, ist das eine absolute Premiere gewesen. Wir sind im großen Schlussfinale, wo ohne Cut diese Kriegsszene gedreht wird, gezeigt wird. Gab es einen Feueralarm hier im Kapitolkino in Mainz und wir mussten alle raus und haben dann noch eine halbe Stunde gewartet, bis die Feuerwehr uns wieder gesagt hat, dass alles sicher ist und dass ein Fehlalarm war und dann konnten wir den Film zu Ende schauen. Die Schauspieler sind auch alle so großartig und mit Clive Owen, also Julianne Moore und ist auch sehr, sehr stark. Michael Caine hat die größte Nebenrolle seiner ganzen Karriere und der ist echt ein Schauspieltitan. Aber Clive Owen, der hat der kann diesen Charakter, der dargestellt wird. Ist dir mal aufgefallen, dass alle Menschen ihm vertrauen und auch alle Tiere, dass die Katze sich zu ihm legt, dass alle Hunde ihn beschnuppern und bei ihm bleiben, das ist ja kein Zufall. Er ist ja praktisch der Vertrauenswürdige, das ist ja praktisch der Kern seines Charakters. Und am Ende opfert er sich dann auch für dafür, dass diese Frau mit diesem Baby einfach weiterleben kann. Und dann gibt es diese quasi religiöse Szene mitten in dieser ungeschnittenen Kriegsszene, wo dann die Armee aufhört zu feuern und alle mitten in dieser Schlacht aufhören zu schießen und einfach nur die Frau mit dem Baby und ihm da aus diesem Kriegsgebiet rausgehen und einige bekreuzigen sich, sie machen Platz dafür, alle verstehen diese unglaubliche Bedeutung, dass da nach 18 Jahren wieder dieses Kind da ist und wieder Hoffnung da ist. Es ist einfach ein großartiger Film. Es ist so ein Film, wo man weiß, man hätte nichts, aber auch überhaupt gar nichts besser machen können.
Ich finde auch eigentlich sehr beeindruckend, wie unsentimental der Film diese doch sehr dramatische Geschichte teilweise auch erzählt. Und es ist die Geschichte von Theo und Julian und wie sie ihr Kind verloren haben. Die Geschichte, wie die Menschen auch sterben in diesem Film, wie Jasper stirbt, wie Mariam Wecke, also die Hebamme sozusagen plötzlich aus diesem Film heraus verschwindet. Wie du sagst, sie haben dann, es bleibt einmal kurz die Zeit stehen, als sie mit diesem Kind irgendwie durch das Flüchtlingslager laufen. Aber wie du sagst, weil die Handlung so ineinander greift und dieser Film so vorwärts treibt, man hat gar nicht, auch als Julian stirbt, ja, und Theo diesen kurzen Moment der Trauer hat und da sofort wieder rausgerissen wird, ja, das ist, also, wie gesagt, das führt bei mir dazu, dass immer, wenn ich über diesen Film nachdenke, ich sehr emotional werde, aber während ich den Film schaue, so drin, im Fahrwasser drin bin. Ja, sehr beeindruckend. Und beeindruckend fand ich jetzt auch, und das vielleicht noch zum Schluss, wir wurden in den letzten 10 Minuten, wie du schon erzählt hast, aus diesem Film rausgerissen. Und ich dachte so, Mist, macht es jetzt überhaupt noch Sinn, noch mal reinzugehen? Jetzt ist man so einmal aus diesem, da draußen und in einem Bruchteil einer Sekunde.
Das dauert 10 Sekunden, wir waren wieder komplett drin.
Also, so gut.
Ein Detail, das mir noch eingefallen oder aufgefallen ist, es ist ja immer schwer, wenn du Figuren hast, Nebenfiguren, die wenig Screentime und wenig Text haben. Ja. Und dann diese Figuren so zu schreiben, so spielen zu lassen und so zu inszenieren, dass sie eine große Tiefe haben. Ja. Ich habe das in Battle of Algiers zum Beispiel, gibt es diesen Bombenbauer, der hat nur 1,5 Minuten Screentime gefühlt und bleibt einem total in Erinnerung und hat eine totale Tiefe, abgesehen von der Bedeutung für die Handlung. Und hier gibt es über 12 Nebenfiguren, die Sid, dieser durchgeknallte Soldat oder Polizist oder was auch immer, und die Zigeunerin in Anführungszeichen, wahrscheinlich eine Araberin oder so, die dann am Ende bei der Rettung total wichtig ist, von der wir kein Wort verstehen, die auch nicht untertitelt wird. Es gibt so viele wahnsinnig gute Nebenfiguren oder diese Frau, die keinen Ton redet, die Frau von Jasper, wo wir dann nur durch einen Zeitungsausschnitt im Hintergrund erfahren, dass sie Opfer von Geheimdienstfolterungen geworden ist und deswegen da nicht mehr sprechen kann und da sitzt und ihr ganzes Leben dann von Jasper gepflegt werden muss. Ja? Das sind sogar eine Figur, die nur im Rollstuhl sitzen darf und kein Ton sagen kann und die noch nicht mal sich irgendwie bewegen darf. Selbst so eine Figur hat Tiefe in diesem Film. Und das ist auch eine der Merkmale für die absolute Klasse von diesem Film.
Und eine Szene, die wir noch nicht erwähnt haben, Theos Weg, wo er die Transitpapiere bei seinem Cousin besucht und wir mit diesem Auto auf die Tate Modern Zoo fahren. Auch da musste ich kurz mal den Atem anhalten, weil ich so eine Einstellung auch noch nie in einem Film gesehen hatte, glaube ich. Und dann, wie gesagt, die ganze andere Welt, die sich sozusagen abgeschottet hat von dem, was eigentlich passiert. Und auch das ist total, total gut gemacht und brillant, der da in seinem Glashaus sitzt mit seiner geretteten Michelangelo-Statue und der Welt beim Untergang zusieht. Ja, das ist einfach so viele gute Ideen.
auch so ein Moment, wo wir realisieren, ja, was alles mit dem Untergang dieser Zivilisation auch alles verschwinden wird, mhm, von den einzelnen Schicksalen abgesehen. Und natürlich dieses fliegende Schwein, es ist doch eigentlich das auch von dem Led Zeppelin-Cover, oder? Oder ist das ein Pink Floyd-Cover? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist dieses Kult-Cover, wo dann dieses fliegende, aufgeblasene Schwein zwischen diesen Schornsteinen ist. Und dieses Schwein, das in Wirklichkeit ja weggeflogen ist damals, das ist da entsprechend auch gerettet und zu sehen. Ja? Also sogar auch auf so popkulturelle Referenzen. Ja, wir müssen, glaube ich, nicht groß sagen, wie viele Punkte wir geben, oder? Auf der Skala von 0 bis 10 geben wir beide 12, oder?
Absolut. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich keinerlei Hemmungen habe, die volle Punktzahl zu geben.
Also für alle, die ihr das jetzt hört und verrückterweise diesen Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Kauft euch eine Blu-ray oder wenn es so eine Gelegenheit wie hier im Kapitol in Mainz gibt für eine Wiederaufführung, schaut ihn euch an. Vielen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.